Hallo und herzlich willkommen bei Ebbe im Kopf, deinem mehr als Demenz-Podcast. Für alle Betroffenen mit oder ohne Handicap, die pflegen, unterstützen, forschen und möglich machen. Lasst uns miteinander alle Themen rund um die Demenz mehr in den Mittelpunkt bringen. Gemeinsam, verantwortungsvoll, aber auch voller Freude. Denn Demenz ist auch Leben, Demenz ist auch Liebe. Ja, hallo ihr Lieben, eine neue Folge von Ebbe im Kopf, stürmische Zeiten. Neue Folgen, neue Gäste, Gästinnen. Ich freue mich heute sehr, die Janka bei mir zu haben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Janka.
Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
Sehr gerne. Janka, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
Ich bin Logopädin und arbeite seit einer ganzen Weile mit Menschen mit Demenz. Und die Kommunikation bei Demenz ist für mich ein Herzensthema geworden. Und in dem Bereich bin ich in verschiedenen Workshops tätig, arbeite mit PatientInnen, aber auch mit Angehörigen und Zugehörigen von Menschen mit Demenz und mit KollegInnen.
Janka, viele denken bei Logopädie an Kinder mit Sprachproblemen. Ich glaube, ich sogar auch, wenn ich jetzt gerade mal in mich reinfühle. Welche Rolle spielt denn Logopädie bei Demenz?
Ja, das stimmt. Die meisten denken an die Therapie von Kindern. Ich arbeite tatsächlich ausschließlich mit erwachsenen Menschen mit neurologischen Störungsbildern. Das heißt nicht nur mit Demenz, sondern auch nach dem Schlaganfall oder Parkinson natürlich. Und bei Demenz geht es natürlich ganz viel um, auf der einen Seite um Kommunikation, also dass ich weiterhin am Leben teilhaben kann, dass ich meine Bedürfnisse äußern kann, dass ich mit den Menschen, die mir wichtig sind, kommunizieren kann, sei es mit Sprache, das möglichst lange zu erhalten, aber auch wenn Sprache irgendwann durch die demenzielle Erkrankung verschwindet, trotzdem weiterhin Kommunikationsmöglichkeiten zu haben, um am sozialen Leben teilhaben zu können. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Behandlung von Schluckstörungen. Da kennt man vielleicht die Logopädie auch schon eher, gerade im Bereich Demenz, weil es da ja auch schnell um die Gefahr geht, eine Lungenentzündung zu entwickeln. Und da wird die Logopädie dann spätestens meistens hinzugezogen.
Lass uns mal bei der Kommunikation bleiben. Jetzt hat ein Angehöriger oder eine Angehörige von mir, kann nicht mehr richtig kommunizieren. Was kannst denn du da machen, wenn derjenige oder diejenige nicht mehr aus meiner Sicht kommunizieren kann, wenn die Sprache eigentlich gar nicht mehr eingesetzt wird? Hilfst du da auch?
Auf jeden Fall. Also ich würde zunächst natürlich erstmal vorbeikommen und ein Kennenlernen, eine Diagnostik starten, mir anschauen, wie ist die Situation gerade, gerne zusammen mit den An- und Zugehörigen, die da vielleicht auch das Kommunikationsanliegen haben, und würde schauen, wie viel sprachliche Kommunikation, verbale Kommunikation ist noch möglich und was wird sonst genutzt. Und das ist dann die spannende Frage, wenn da gerade vielleicht noch nicht so viel genutzt wird, sei es jetzt nonverbale Sprache, also Sprache durch Gestik und Mimik oder auch kompensierende Methoden. Wir könnten zum Beispiel ein Buch erarbeiten, in dem mit Bildformaten gearbeitet wird, worüber kommuniziert werden kann als Unterstützungsmethode. Das wäre eine Möglichkeit und ich arbeite dann auf der einen Seite mit dem Betroffenen oder der Betroffenen zusammen, mit dem Menschen mit Demenz und versuche, diese Strategien zusammen mit dem Menschen mit Demenz zu erarbeiten, aber dann auch zu üben, wie man die im Alltag umsetzen kann. Dann ist Biografiearbeit natürlich ein großer Teil. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch mit den Angehörigen zusammenarbeiten, das heißt eine Art Training. Wie kommuniziere ich vielleicht auch noch besser, aber wie bekomme ich mehr Qualität in die Kommunikation mit meinen betroffenen Angehörigen?
Ist es noch Logopädie? Also wie ist es das große Feld? Ist es viel, viel mehr als das, was ich in meiner kleinen Welt immer sehe? Also du sprichst ja auch gerade über nonverbale Kommunikation und dass du so verstehst, gerade ganz genau hinschaust auch. Wo steht der Mensch? Wie kommuniziert er? Wie möchte er kommunizieren? Also kann ich mir das so vorstellen, dass Logopädie viel mehr ist als Sprache?
Das ist eine ganz spannende Frage, denn das ist gerade sehr stark im Wandel. Und ich freue mich total, dass da was passiert und für mich ist das alles auf jeden Fall Logopädie, denn LogopädInnen sind ExpertInnen für Kommunikation und Kommunikation ist halt so viel mehr als Sprache. Also nur weil verbale Sprache vielleicht irgendwo eingeschränkt ist und wenn wir noch mal ein paar Jahre zurückblicken, früher gab es auch, also vor ein paar Jahren, gab es noch viele, auch im medizinischen Bereich, auch Ärzte und Ärztinnen, die der Meinung waren, Logopädie bei Demenz, warum eigentlich? Denn es ist ja fortschreitend. Also man kann es ja nicht verbessern. Und ich verstehe, wo das herkommt, denn wir arbeiten normalerweise eher mit diesem Reha-Charakter. Wir arbeiten mit Menschen nach Schlaganfall, wo es darum geht, in sehr kurzer Zeit mit einer sehr hohen Intensität an Therapie möglichst Verbesserungen zu erreichen. Das ist natürlich bei Demenz nicht angebracht. Wir wissen, dass wir die sprachliche Situation nicht verbessern können, aber wir können erhalten. Wir können versuchen, die Sprachkompetenz so lange wie möglich zu erhalten und auch die Kommunikationskompetenz zu verbessern. Das heißt, ich würde da nochmal trennen. Also das Sprachliche einmal, ich erhalte Sprache, das ist so diese Kernkompetenz von LogopädInnen, denke ich, durch auch sprachliche Übungen sicher, aber vor allem auch durch einfach kommunizieren, also durch Sprechen. Also ich spreche über Erinnerungen, ich mache Biografiearbeit, denn das, was wir nutzen, erhalten wir länger und das gilt auch in der Demenz. Das heißt, auch über Aktivierungsmöglichkeiten wird dort Sprache erhalten. Aber auch wenn die Sprache schwindet, kann ich trotzdem weiterhin kommunizieren, noch eine ganz lange Zeit. Und da müssen aber auch die Angehörigen mit einbezogen werden, um sie mit ins Boot zu holen, zu schauen, was sind denn Strategien, wie ich mit meinen Menschen mit Demenz noch kommunizieren kann? Wo muss ich mich selber auch vielleicht anpassen? Was bedeutet Akzeptanz auch für die Situation und Wertschätzung? Und das fasst sicher die logopädische Rolle etwas größer, als man das gewohnt war. Das ist halt nötig, denn Menschen mit Demenz brauchen Unterstützung für Teilhabe. Und Kommunikation ist halt ein wichtiger Pfeiler für soziale Teilhabe. Denn wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht kompetent in Kommunikation, dann ziehe ich mich zurück. Dann vermeide ich vielleicht auch kommunikative Situationen. Dann ist die nächste Gefahr auch eine Art Isolation. Und nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen.
Um wem geht's? Wenn du sagst, du gehst in die Familien, du gehst zu den Angehörigen und es geht darum, eine Art von Kommunikation aufrechtzuerhalten. So, jetzt habe ich ja möglicherweise einen Menschen mit Demenz, der, jetzt hast du gesagt, der sich möglicherweise zurückzieht, ja, aber der vielleicht gar nicht weiß, wie sehr eingeschränkt das Ganze ist. So, und jetzt habe ich die Angehörigen, die sagen, ich möchte kommunizieren. So, jetzt stehe ich da, meine Mama war auch lange im Heim als Rotscher und ich habe da echt viel lernen müssen, dass es da überhaupt nicht um mich geht. Also ich habe immer tatsächlich für mich gesagt, ja, ich mag mit Mama in Kommunikation und habe das aus meiner Brille gesehen. Wie drehst du denn die Menschen oder aus welcher Brille seht ihr denn die Kommunikation oder dieses Miteinander ins Gespräch zu kommen?
Ich denke, zwei Dinge sind für mich besonders wichtig. Das eine ist Ressourcenorientierung und das andere ist auch Akzeptanz, vielleicht / Wertschätzung, denn Angehörige sind ja in einer Situation, die schwierig ist. Es kommen ganz viele neue Dinge auf sie zu und du weißt das dann ja selbst als Angehöriger am besten, dass man mit so vielen unterschiedlichen, ich nenne es jetzt einfach mal so, Problemlagen, auch wenn das nicht so ein schönes Wort ist, konfrontiert ist auf einmal, dass der Fokus sehr stark auf dem liegt, was nicht klappt. Also was gerade alles nicht mehr funktioniert, welche Worte nicht gefunden werden, welche kommunikativen Strategien nicht funktionieren. Und wir sind natürlich aber auch als sehr verbal starke Menschen sehr fokussiert auf Sprache. Also ich löse alles mit Sprache, mit Worten. Und da zu schauen, was gibt es denn für Ressourcen, die noch funktionieren könnten für die Kommunikation? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist häufig auch etwas, das ist mehr eine Änderung der Grundhaltung und nicht einfach ein Training, was man gibt, sondern das ist nicht mit einmal sagen getan. Also ich gehe nicht dahin und sage, ja, seien Sie doch mal wertschätzend und schauen Sie auf die Ressourcen. Das wäre ja auch total anmaßend. Das sind Menschen,
Herz und Mind müssen schon mitspielen dann letztendlich, oder?
Mhm. Genau, und das sind ja auch wirklich einfach Angehörige sind in Situationen, die so schwierig sind, dass das möchte ich mir auch überhaupt nicht anmaßen, dass das so einfach zu lösen ist. Aber ich glaube, dass es helfen kann, zu schauen, was funktioniert, was klappt gut, in welchen Momenten führe ich denn gute Kommunikation, gute Gespräche vielleicht auch noch, je nachdem, was möglich ist. Wann sind wir entspannt miteinander? Wann fühlt es sich schön an? Welche gemeinsamen positiven Erinnerungen teilen wir? Und dann auch zu schauen, was war denn da anders? Also, was hat da funktioniert?
Da muss ich eine Zwischenfrage stellen. Ich finde das für mich alles sehr, sehr plausibel. Für mich hört sich das auch an. Ich bin auch Mindset-Herz, holst du mich sofort ab. Jetzt sitzt da aber eine Person und ich schaue in die Vergangenheit. In der Gegenwart ist es aber so, dass der Ball nicht mehr der Ball ist, sondern die Butter. Und dass der Schlüssel die Zahnbürste ist so. Also es verschieben sich Worte, Annahmen. Guckst du da hin? Ich glaube, das ist ja super schwierig. Wie können wir da besser hinschauen, dass wenn sich Sachen verschieben mit Wahrnehmung, dass wir denjenigen noch wirklich wahrnehmen, auch würdevoll? Und ich sage mir, er redet jetzt einen Schwachsinn oder sie redet einen Schwachsinn. Wie gehst denn du da auf deine Klienten und Klientinnen ein?
Also auf die Menschen mit Demenz gehe ich ein, indem ich versuche, möglichst interessen- und stärkenbasiert zu arbeiten. Das heißt, ich schaue in der Biografie vor allem, wo gibt es vielleicht Stärken? Also ist das vielleicht ein Mensch, der sein Leben lang Klavier gespielt hat, einen besonderen Zugang zu instrumentaler Musik hat oder zu, meinetwegen auch zur Schlagermusik? Dann muss ich da aus meiner Blase raus für die Therapie. Oder ist das vielleicht jemand, der viel gemalt hat, der Theater gespielt hat, besondere Interessen, und versuche daran anzuknüpfen. Denn häufig ist das, was jahrzehntelang gut funktioniert hat, wofür es Routinen gab, wo sehr viel Freude und positive Gefühle mit verbunden werden, das ist halt noch tief verankert. Und selbst wenn es vielleicht nicht mehr gut ausgeführt werden kann, ist es trotzdem ganz häufig hilfreich, um positive Emotionen auszulocken. Also um dieses Gefühl von Vertrautheit, von ich erlebe mich selbst als kompetent aufzurufen. Und da versuche ich dann, die Angehörigen aktiv mit einzubinden. Also auch zu schauen, okay, das Sprachliche, das wirkt jetzt nicht mehr so kompetent. Ich verstehe, das ist schwierig. Ich verstehe auch, dass die im Alltag mit ganz anderen Sachen noch strugglen dadurch, dass es schwierig ist, dann in einen Alltag gemeinsam zu bestreiten. Das verstehe ich. Aber um gemeinsame Momente zu kreieren, die positiv sind, kann es halt total hilfreich sein zu gucken, was interessiert denn eigentlich den Menschen mit Demenz gerade und wo fühlt er sich auch noch sicher? Also welche Bereiche sind noch sicher? Weil ich glaube, das ist halt das Schwierigste, auch gerade in den ersten Phasen der Demenz, dass die Betroffenen ja selber auch merken.
Du hast gerade von Strugglen geredet und jetzt geben wir mal den Leuten da draußen Sicherheit. Ich glaube, Logopädie ist ja immer noch so ein, nennen wir es mal ein Randthema. Du hast gesagt, du kommst oft zum Einsatz, wenn es schon fortgeschritten ist, aber nicht präventiv. Du kommst zum Einsatz, wenn Leute schon laut um Hilfe schreien, aber nicht, wenn sie um Hilfe summen, so würde ich es jetzt mal sagen. Kann Logopädie wirklich was machen? Also hält das Fortschreiten der Symptome auch? Verlangsamt es was? Lass uns mal reingehen. Ist es ein Mythos? Oder brech mal eine Lanze und jetzt wirklich nach da draußen, hey, ihr braucht uns Logopäden und Logopädinnen, gerade auch zum Thema Demenz, weil...
Ich bin mir sicher, dass die Logopädie gebraucht wird und vor allem auch frühzeitig gebraucht wird, weil wenn die kognitiven Funktionen noch relativ intakt sind, kann man Strategien etablieren, die dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit später noch genutzt werden können. Es kann Beziehungsarbeit geleistet werden, sodass auch beim Fortschreiten der Erkrankung durch die Therapeutin überhaupt noch therapiert werden kann, unterstützt werden kann, weil da auch Akzeptanz von Seiten des Menschen mit Demenz noch besteht. Ich glaube, dass es total hilfreich wäre, frühzeitig logopädische Unterstützung zu bekommen, um Teilhabe zu generieren. Und darum fand ich auch diese Aussage, die ich gerade eben getroffen habe, die es vor ein paar Jahren schon noch viel gab, dieses Warum Logopädie, es ist ja fortschreitend, ganz dramatisch. Denn ich meine, wir haben ein gesetzlich verankertes Recht auf Teilhabe in Deutschland. Und es fühlt sich an, als würde man Menschen in bestimmten Bereichen, wenn sie zum Beispiel eine demenzielle Erkrankung haben, im Stich lassen und auch ihre Angehörigen im Stich lassen. Denn nur weil es fortschreitend ist, heißt es ja nicht, dass es sich nicht lohnt, zu unterstützen. Und die Logopädie kann Teilhabe unterstützen und soziale Integration. Und das verhindert das Abrutschen in eine soziale Isolation, was eines der Hauptaugenmerke ist für das Entstehen einer demenziellen Erkrankung, aber auch für den Fortschritt der demenziellen Erkrankung. Das heißt, ich kann natürlich eine Demenz nicht zum Stoppen bringen mit Logopädie, aber ich kann sprachliche und kommunikative Fähigkeiten so lang wie möglich erhalten. Ich kann Angehörige beraten und sie unterstützen in der Lebensführung. Ich kann Ressourcen vermitteln, sei es Unterstützungsangebote. Ich kann aber auch selbst Unterstützungsangebote anbieten. Gerade mit Gruppenaktivitäten wurden sehr positive Effekte in Studien nachgewiesen. Auch natürlich zum einen Selbsthilfeangebote für die Angehörigen, um einfach zu merken, andere Menschen haben ähnliche Probleme. Das kann manchmal schon eine totale Erleichterung bringen. Aber auch für Menschen mit Demenz, um mal zu sehen, okay, auch andere Menschen haben so eine Erkrankung. Wir haben alle Einschränkungen und kommunizieren trotzdem und es klappt irgendwie. Ja.
Was ist denn die größte Herausforderung, wenn Kommunikation klappt oder nicht klappt mit Menschen, die eingeschränkt sind, die unter Demenz leiden? Was ist denn da so deine Erfahrung? Erzähl doch mal von deinem Arbeitsalltag, von Situationen, die möglicherweise auftreten.
Also ich könnte zum Beispiel, wenn ein Patient von mir, der mittlerweile leider verstorben ist, aber den habe ich sehr, sehr lange begleitet und auch in einem sehr fortgeschrittenen Erkrankungsstadium, war der körperlich noch sehr, sehr fit. Was ja auch nicht unbedingt selten ist bei demenziellen Erkrankungen, gerade wenn sie früh auftreten. Das heißt, er hatte dann auch schnell so ein bisschen die Tendenz, Ziele zu erreichen, irgendwo hinzulaufen. Und seine Frau war damit sehr stark überfordert. Und das war häufig auch Thema in der logopädischen Therapie, denn rein sprachlich konnten wir immer weniger machen. Das war einfach so. Das ist auch ein ganz normaler Prozess in der Logopädie, dass es immer mehr Richtung auch Angehörigenberatung, Ressourcenvermittlung, Aktivierung übergeht. Und ich habe dann irgendwann angefangen, als das Wetter gut war, mit ihm rauszugehen und bewusst mit ihm einfach auch zu spazieren. Und dann hat er mir eines Tages das Grab seiner Eltern gezeigt auf dem Friedhof. Nicht weit von dort war der Friedhof und er wollte unbedingt dahin und ich fand das erst befremdlich, dass er auf den Friedhof wollte und war mir auch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, dass ich mit ihm dahin gehe. Und dann waren wir dort und dann hat er mir das sehr zielgerichtet, das Grab seiner Eltern gezeigt und hat dort geweint. Also er konnte das nicht verbalisieren, aber er hat halt war sehr emotional und das war für mich total berührend. Und als wir zurückkamen, war er total ruhig und ausgeglichen. Und das ist sicher nicht immer so. Also ich möchte nicht sagen, dass es immer eine ganz einfache Lösung gibt für das Verhalten von Menschen mit Demenz. Aber das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, sich auf Augenhöhe zu begeben und wertschätzend über das Handeln und auch über die Kommunikation von den Menschen mit Demenz nachzudenken und auch zu schauen, hey, das macht für den Menschen mit Demenz, macht das Sinn. Für den Menschen macht das Sinn und es ist, sie verfolgen auch vielleicht irgendwas und ob das in unsere logische Realität passt, ist eine andere Sache. Aber es hilft halt für die Kommunikation enorm, sich auf Augenhöhe zu begeben und zu schauen, wie kann ich das jetzt einordnen in die Biografie und in das Verhalten von dem Menschen, denn dann kann ich dem auch begegnen auf einem Weg, den er vielleicht auch versteht.
Janka, lass mich das mal verstehen, das finde ich ganz toll. Also ich bin gestartet mit Logopädie für Kleinkinder in meinem Kopf, noch in meinem Mikrokosmos und bin auf einmal gegangen, ein ganz, ganz spannender und wichtiger Punkt für Menschen mit Demenz. Dann bin ich von den Menschen mit Demenz von der verbalen in die nonverbale Kommunikation gegangen. Und jetzt sind wir als Logopädie-Team gemeinsam mit jemandem losmarschiert auf den Friedhof, was uns emotional gepackt hat. Ist das so eine allumfassend? Also wie stelle ich mir deinen Job vor? Ist das tatsächlich ja over the edge zu schauen? Also nicht zu sagen, Mensch, ich gehe ja zu jemandem hin und sitze am Küchentisch, sondern mich interessiert der Mensch wirklich. Und deswegen gucke ich, wie seine Ressourcen genutzt werden können oder wie er sie nutzt, um da einen besseren Eindruck zu kriegen. Weil das ist dann ja schon auch ein, dann nennen wir es mal, emotionales Paket, was man sich da auflädt.
Ja, absolut. Und das ist auch nicht so einfach abzugrenzen oder abzustecken, wo die Logopädie anfängt und endet. Und das ist mir auch ein total wichtiges Thema in Seminaren, die ich für KollegInnen gebe, um so ein bisschen auch dieses Feld, ja, nicht attraktiver, aber vielleicht greifbarer zu machen. Denn ich merke, dass da auch viele Hemmungen einfach sind, weil wir können halt nicht so arbeiten, wie wir bei anderen Störungsbildern arbeiten. Wir können nicht sagen, ich mache jetzt meine Übungen und bereite die total gut vor und dann läuft das so. Denn das ist, weißt du ja genauso, also so ein Tag mit einem Menschen mit Demenz ist immer anders und man muss sich immer auf die aktuellen Begebenheiten einlassen und halt auch weiterschauen, was ich machen kann. Und ich immer im Austausch mit KollegInnen merke ich immer, dass auch diese Rolle sehr unterschiedlich gesehen wird. Also bei dem, was ich gerade beschrieben habe, und das sehe ich für mich auch so, gibt es auch einen Part, der einfach palliative Logopädie wäre. Also ich begleite auch PatientInnen bis zum Tod.
Gibt es diese palliative Logopädie, gibt es diese Bezeichnung?
Also unser Berufsverband hat mittlerweile einen Arbeitskreis zum Thema palliative Logopädie. Also würde ich sagen, es ist ein Thema, es entwickelt sich. Die Rolle wird größer gedacht, aber das entwickelt sich die letzten 5 bis 10 Jahre. Das ist halt noch nichts, was es irgendwie lange gibt. Zumindest nicht, dass es jemals mal jemand in ein Konzept gießt. Und das ist ja auch nicht nur bei Menschen mit Demenz. Wir behandeln ja auch Menschen mit im Wachkoma oder Menschen mit ALS. Das heißt, das ist jetzt nichts, was ganz neu ist, aber es wird das erste Mal, glaube ich, wirklich kommuniziert, dass es Teil unserer Rolle sein kann. Und ich merke aber im Gespräch mit KollegInnen, dass das natürlich nicht jeder fühlt sich dafür berufen. Also es ist auch legitim zu sagen, ich kann das nicht. Und vielleicht ziehe ich irgendwo für mich auch eine Grenze. So, ich glaube, das ist, jeder muss für sich noch ein bisschen rausfinden, wie weit diese Rolle gedacht wird. Ich persönlich merke, dass ich das kann und dass ich das auch wichtig finde für mich. Und für natürlich die PatientInnen auch, solange es gewünscht ist. Das ist natürlich auch immer eine zweiseitige Sache. Also es gibt auch.
Wer hilft dir denn, wenn wir zwei Seiten haben? Also du bist jetzt da und es weint jemand am Grab seiner Eltern. Jetzt kommst du mir nicht so vor, als wenn dich das kalt lässt. Das meine ich sehr positiv, nicht übergreifend. Wer hilft dir denn, wenn du ja in solche Gefühlswelten reinkommst, auch Traurigkeit, Tod, das ganze Konstrukt? Hast du jemanden, der dir hilft?
Fachlich muss ich mir den holen, das muss ich aktiv selber angehen und mit KollegInnen ins Gespräch gehen und sagen, ich möchte das jetzt besprechen. Ich meine, wie das natürlich so ist, viele meiner FreundInnen und Freunde sind auch LogopädInnen oder Logopäden. Das heißt, da kann man sich dann auch auf einer freundschaftlichen und kollegialen Basis austauschen. Natürlich persönlicher Rückhalt, Familie ist da sicher auch hilfreich. Aber ich denke, am Ende des Tages bin ich auch in einer privilegierten Position, da ich freiberuflich arbeite und selbstständig arbeite. Ich habe keine Vollzeitstelle mit PatientInnen, sondern nur anteilig. Deshalb ist der Anteil, den ich leisten kann mit so auch intensiver emotionaler Arbeit natürlich geringer. Wenn ich jetzt KollegInnen betrachte, die 40 Stunden PatientInnen sehen, dann wird das ganz schön große Belastung emotional. Und da müssten halt die Unternehmen und die Praxen ran, müssten halt schauen, dass man gute kollegiale Beratung integriert, dass man Supervision integriert, dass man Ressourcen dafür aufbaut, sowas überhaupt auffangen zu können. Ansonsten müssen wir mit palliativer Logopädie, glaube ich, gar nicht anfangen, weil das dann einfach sehr schwierig wird.
Janka, ich mag nochmal zurückspringen an die Basis. Sprach- und Schluckstörungen, schwieriges Wort, fällt mir gerade auf. Hängt das zusammen? Merke ich irgendwas, wenn ich Schluckstörungen hätte, dass meine Sprache nachlässt? Gibt es da einen Zusammenhang oder wie gehst du davor? Gibt es verschiedene Training, um das Schlucken bestmöglich zu erhalten und das greift dann auch in die Sprache oder sind das total unterschiedliche Paar Schuhe?
Also ich würde das lieber trennen, denn Demenz ist ja dann doch auch einfach ein zu großer Begriff und bei den unterschiedlichen Erkrankungen läuft das sehr unterschiedlich ab. Also wir haben Demenzen, wie zum Beispiel bei der frontotemporalen Demenz, die zum Teil im Sprachzentrum starten und vorrangig mit Sprachstörungen beginnen und wo auch das Gedächtnis zu Beginn noch gar keine Rolle spielt, was man ja eigentlich als erstes mit Demenz in Verbindung bringt. Und da ist auch nicht sofort das Schlucken ein Problem. Und es gibt andere Demenzformen, wo es anders abläuft. Aber generell würde ich das trennen und würde sagen, die Tendenz geht eher dazu, dass Schluckstörungen in der letzten Phase der Demenz irgendwann auftreten, also in späteren Phasen auf jeden Fall. Zum Beispiel Wortfindungsprobleme, die können schon sehr viel früher auftreten, dass Worte verwechselt werden, nicht erinnert werden, dass irgendwann auch Bedeutungen verloren gehen. Also man sieht etwas und kann es nicht einordnen, was es ist. Das kann schon sehr viel früher auftreten. Und bei den Schluckstörungen, denke ich, kommen die meisten spätestens mit der Logopädie in Berührung, weil wir dann dafür verantwortlich sind, auch zu schauen, okay, in welcher Phase des Schluckens tritt das auf, wie gefährlich ist es gerade? Und dann geht es darum, präventiv vorzugehen, dass keine Lungenentzündung entsteht. Das heißt, zum einen Anpassung der Situation der Nahrungsaufnahme, aber auch Unterstützung der Angehörigen, Beratung der Angehörigen und der Personen selbst, um möglichst zu verhindern, dass zu viel Nahrung oder Trinken Flüssigkeiten in die Atemwege gelangen und dann eine Lungenentzündung verursachen könnten.
Du sprichst von Lungenentzündung sehr oft, wenn wir über Schlucken oder Schluckstörungen sprechen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich habe da keine Ahnung von. Also jetzt habe ich Schluckstörungen, ich bin alt, sage ich mal, oder ich bin krank. Wann greift es meine Lunge an? Was hat Schlucken mit meiner Lunge zu tun? Wann macht das Lungenentzündung? Erzähl mal.
Also Schluckstörungen können ganz unterschiedlich auftreten in verschiedenen Phasen. Also es kann zum Beispiel schon sein, dass wir nennen das dann in die orale Phase, also die Phase im Mund, dass da schon auch einfach Probleme auftreten. Sogar davor schon, dass halt einfach die Nahrung nicht mehr sicher zum Mund befördert werden kann. Auch da können schon Probleme auftreten. Im Mund kann es sein, dass nicht mehr richtig gekaut wird, dass einfach vergessen wird, auch irgendwie zu kauen, dass das Kauen nicht mehr funktioniert, dass die Nahrung also zurückbleibt im Mund und dann darum liegt, Sensibilitätsstörungen, das heißt, es wird nicht mehr gefühlt, wo die Nahrung ist. Dann beim Schluckprozess selbst, wir haben einen Schluckreflex, das heißt, es gibt einen ersten Teil, den wir sehr bewusst ausführen können. Wir wissen ja alle, wie sich das anfühlt, wenn man Essen im Mund hat, wenn man Trinken im Mund hat. Gerade beim Essen, man bildet dann so einen Klumpen auf der Zunge, den man dann schluckt. Und dann gibt es einen gewissen Punkt, ab dem können wir es nicht mehr rückgängig machen. Der ist dann nicht mehr willkürlich, sondern unwillkürlich. Ab dann beginnt der Schluckreflex. Das heißt, ab dann wird transportiert, die Nahrung runtertransportiert. In der Phase können auch ganz viele Probleme auftreten. Unter anderem ist halt ganz wichtig, wir haben halt Schutzmechanismen, die Luftröhre abdecken. Das heißt, die Luftröhre wird verdeckelt und die Stimmbänder oder Stimmlippen schließen sich und dadurch kann nicht so viel in die Luftröhre fallen und auch somit nicht in die Lunge gelangen.
Und beim Verschlucken, wenn ich jetzt husten muss, das ist zum Beispiel ein Part, wo es nicht ganz zugemacht worden wäre dann, oder?
Genau, im Normalfall ist es bei dir dann eher so, dass es halt vor allem irgendwie Nahrung in die Nähe gefallen ist, dann hat es ein bisschen gekitzelt und wir sind halt so hypersensibel dort in dem Bereich, dass sofort der Hustreflex einsetzt und dann schießt im wahrsten Sinne des Wortes das alles wieder irgendwie dahin, wo es hin soll. Das ist halt ein Punkt, der Hustreflex, der kann schlechter werden, schwächer werden, ganz aussetzen. Das können, sind Probleme, die auftreten können. Dann kann Nahrung einfach ohne Signal äußerlich in die Luftröhre fallen und wir bekommen das gar nicht mit. Das heißt, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie bekomme ich denn als Angehöriger mit, dass überhaupt eine Schluckstörung vielleicht vorliegt, dann würde ich sagen, Husten ist ein gutes Indiz. Husten während oder nach dem Essen, sowieso vermehrtes Husten. Aber es ist halt nicht das Indiz. Es kann auch eine Schluckstörung vorliegen, obwohl kein Hustreflex da ist. Das ist super gefährlich und deshalb lohnt es sich auch, sobald Angehörige oder auch die Menschen mit Demenz selbst wahrnehmen, dass irgendwas nicht gut klappt, irgendwas nicht stimmt, das abklären zu lassen.
Okay. Janka, unsere Zeit ist fortgeschritten. Ich freue mich, wenn wir natürlich jetzt bei anderen Themen noch hoffentlich enger zusammenarbeiten. Ich hätte eine kleine Aufgabe für dich. Wir sind hier an einem Podcast und wir reden ja über verbale und nonverbale Kommunikation. Kannst du ein, zwei Alltagsübungen einfach so mal erklären, die man draußen machen kann, wenn man sagt, ich habe vielleicht das Gefühl, dass mein Schlucken nicht mehr funktioniert? Oder wenn du sagst, für die Sprache kann man irgendwas machen. Hast du da sowas aus dem Stegreif?
Also fürs Schlucken würde ich das ungern machen. Ich glaube auch,
okay,
dass KollegInnen das nicht
die
unterstützen
würden. Treten wir dann an Schienbein oder wie?
Auf jeden Fall. Das ist nicht, also ich habe ja gerade erklärt, beim Schlucken steckt so viel dahinter und dann geht es um Lungenentzündung und da würde ich ungern Empfehlungen geben, ohne die Menschen gesehen
okay.
zu haben. In Bezug auf Sprache, wir hatten ja heute schon häufiger das Thema, dass Sprache und Kommunikation nicht das Gleiche ist. Sprache ist zwar Kommunikation, aber Kommunikation ist mehr als nur verbale Sprache und darum, das, was man am besten machen kann, ist kommunizieren, denke ich, im Alltag. Das ist einfach gesagt und ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht so konkret, wie du dir das jetzt erhofft hattest. Aber etwas, was wir zum Beispiel in der logopädischen Therapie mit Menschen mit Demenz machen, ist eine Methode, bei der man gerade, wenn die Menschen mit Demenz noch auf Schriftsprache reagieren, also wenn Schreiben und Lesen noch möglich ist, vor allem Lesen, kann man auch Erinnerungen schriftlich festhalten und das dann mit Bildern ergänzen. Das ist etwas, was wir in der Therapiesituation machen und wo ich auch häufig Angehörige für anleite, weil die das fast so ein bisschen als ein gemeinsames Projekt häufig sehen. Dann ist das so dieses gemeinsame Projekt von wir halten Erinnerungen fest. Dann gibt es eine Erinnerungsmappe und dann kann es zum Beispiel so ein Thema sein wie, vor kurzem habe ich mit einem Menschen mit Demenz das Thema Badminton aufgearbeitet, weil er lange Badminton gespielt hat und er konnte aber nie mehr so flüssig davon erzählen und das hat ihn gestört und dann haben wir in einem Gespräch darüber uns unterhalten, ich habe Notizen gemacht und anschließend haben wir es gemeinsam in Textform gebracht und mit Bildern ergänzt und das nutzt er jetzt im Alltag, um seiner Frau davon zu erzählen, um den Nachbarn davon zu erzählen und das kann Angehörige auch machen mit den Betroffenen, das können auch die Betroffenen alleine, wenn sie das noch können natürlich.
Janka, danke schön. Ich bin ja ein großer Freund von aktivem Zuhören. So, ich würde echt jetzt gerne nochmal wirklich aktiv zuhören. Wenn ich Menschen da habe, die aus dem Verlagswesen kommen, muss ich immer die plumpe Frage stellen, hey, was ist denn dein Lieblingsbuch? Ich möchte Fischers Fritze oder irgendwas von dir hören als Sprachübung, was wir nach draußen
machen. Aber das würde komplett an meinem Ziel vorbeigehen, Roger. Ich würde niemals mit einem Menschen mit
sensationell.
Fischers
naja,
Fritze
es geht
machen.
Ja, okay. Gut, okay.
Das geht nicht. Das ist viel zu, also das ist ja für uns schon super schwierig. Das ist,
ja,
und das ist überhaupt nicht alltagsorientiert, weil ich, das bringt einem Alltag so wenig weiter, dass man Fischers Fritze macht. Ich kann dir, also okay. Was ich zum Beispiel machen würde, wäre, ich würde in die Mitte von einem großen Papier, würde ich zum Beispiel Tee trinken schreiben. Und dann würde ich alle Worte sammeln, die mit dem Teetrinken zusammenhängen. Von Tasse zu Teelöffel zu verschiedene Teesorten, Teebeutel, heißes Wasser, Wasserkocher. Keine Ahnung, meinetwegen die Queen, England, Ostfriesland, alles, was einem einfällt zu Teetrinken. Und das würde ich versammeln und möglichst noch mit Bildern versehen. Und dann hat man ein Wortfeld gemacht. Und das ist eine sehr einfache sprachliche Übung, aber sie aktiviert alles, was in einem semantischen System zusammenhängt. Mit semantischem System meine ich ein System, das wo Bedeutungen zusammenhängen. Das aktiviert diesen ganzen Wortschatz und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Worte etwas länger noch behalten bleiben.
Danke. Janka, hat mich mega gefreut. Vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, du hast nach draußen wirklich eine Sicherheit kommuniziert, weil man vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich nicht wusste, wann setzt man Logo. Ich kriege das nicht hin, ne? Logopädie, Logopädie ein. Präventiv, wann im Vorfeld und wo fängt es eigentlich an und wo hört es auf? Ich sage an dieser Stelle vielen Dank und freue mich auf alles Weitere, was da kommt.
Vielen Dank dir. Ciao.
Ciao. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's auch gut gefallen. Wenn ihr zu der heutigen Folge noch Fragen habt oder einmal eure Meinung loswerden möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auch über Kontaktaufnahme, wenn ihr Menschen kennt, die ihr sehr gerne einmal in unserem Podcast hören möchtet. Schaut auch in unsere Shownotes, da erklären wir wieder einige Begriffe aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Ebbe im Kopf, deinem Mehr als Demenz Podcast. Let's talk about Demenz.